Guten Abend, meine Damen und Herren. Bevor ich heute den Redner des heutigen Abends vorstelle, erlauben Sie mir bitte eine kurze Vorbemerkung. Sie erinnern sich, dass wir heute vor einer Woche anlässlich dieser Ringvorlesung am Ende eine Sammlung durchgeführt haben. Sie war bestimmt für Studierende, die aus den betroffenen Gebieten der Flutkatastrophe hier in Göttingen studieren. Wir haben etwa 150 dieser Studierenden hier in Göttingen und wie ich bei Ihnen beim letzten Mal schon mitgeteilt habe, sind einige darunter, die familiär schwer, manche sogar sehr schwer betroffen sind. Ich hatte angekündigt, dass wir diese Sammlung eben zu dem Zwecke machen, um diesen Studierenden helfen zu können. Ich kann ganz überwältigt von dem Ergebnis heute bekannt geben, dass die Sammlung insgesamt 1.270,73 € erbracht hat. Das ist wirklich eine stolze Summe. Und diese Summe, das ist sicherlich ein Zufall, deckt fast eurogenau ein Ticket, das wir einem Studierenden nun inzwischen völlig ersetzen konnten, der am nächsten Tag nach unserer Ringvorlesung nach Südostasien geflogen ist, ein Studierender, der seine ganze Familie verloren hat. Wir werden durch diese Initiative sind noch weitere Sammlungen in Gang gekommen. Diese Universität hat sich sehr angestrengt, um nicht nur für diese Studierenden, sondern auch für dortige Universität, mit denen wir kooperieren, Hilfe zu leisten. Dazu sind in der Presse auch ist eine Kontonummer bekannt gegeben worden, wonach ich beim letzten Mal gefragt worden bin. Das ist also in der Zeitung bekannt geworden, steht auch auf der Internetseite auf der Homepage unserer Universität. Ich möchte mich bei Ihnen im Namen der Studierenden sehr herzlich bedanken für diese Unterstützung. Das war eine sehr wirksame und eine sehr, sehr willkommene und hoch anerkannte Unterstützung. Ganz herzlichen Dank dafür. Heute Abend haben wir einen Vortrag von Herrn Dr. Jürgens. Herr Professor Jürgens ist Professor an der Biologischen Fakultät unserer Universität und Professor am Deutschen Primatenzentrum. Er führt seine Forschung am Primatenzentrum durch, hat aber sein Wissen sozusagen nicht nur dort parat, sondern gibt es hier auch in Vorlesungen und in Lehrveranstaltungen weiter, sodass Studierende direkt davon profitieren können. Herr Professor Jürgens hat ein Thema heute Abend gewählt, das lautet vom Affenlaut zum Menschenwort. Es geht also um die Evolution der Sprache, die Entstehung der Sprache. Wir dürfen sehr neugierig sein und ich danke Ihnen, Herr Jürgens, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind und darf Sie um Ihren Vortrag bitten.
Meine Damen und Herren, Sprache im engeren Sinn, das heißt ein erlerntes Kommunikationssystem, bei dem bestimmte Lautäußerungen oder Zeichen willkürlich bestimmten Bedeutungen zugeordnet sind, und die dann nach syntaktischen und grammatikalischen Regeln zu längeren Sequenzen angeordnet werden. Ein solches Kommunikationssystem besitzt bekanntlich nur der Mensch. Zwar gibt es komplexe Kommunikationssysteme auch bei anderen Spezies, aber diese unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass sie zu einem sehr hohen Maße genetisch vorprogrammiert sind. So wissen wir aus Caspar-Hauser-Versuchen an Totenkopfaffen, dass Jungtiere, die unter akustischer Deprivation aufgewachsen sind und niemals Gelegenheit hatten, die Laute anderer Tiere zu hören, trotzdem in der Lage sind, das komplette Lautrepertoire der Art zu produzieren. Auf dem ersten Bild möchte ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus dem Lautrepertoire von Totenkopfaffen zeigen, um Ihnen eine Vorstellung zu geben über die Vielfältigkeit der Lautäußerung dieser Tierart. Auf diesem Bild sind die Laute in Form von sogenannten Sonagrammen dargestellt, das heißt In der Abszisse ist der Zeitverlauf gezeigt und in der Ordinate die Tonhöhe, also die Frequenz, sodass zum Beispiel dieser Laut durch einen kurzen Anstieg in der Tonhöhe charakterisiert ist. Dann bleibt die Tonhöhe über eine gewisse Zeit lang konstant und fällt dann wieder ab. Sie sehen, dass die Lautäußerungen hier äußerst unterschiedlich in der akustischen Struktur sind. Wenn wir uns zum Beispiel diesen Laut anschauen, dann sehen wir, dass wir hier einen Laut vor uns haben, der durch eine rhythmische Frequenzmodulation über mehrere Kilohertz charakterisiert ist und sich wie das Zwitschern eines Vogels anhört. Wir haben andere Laute in dem Lautrepertoire, die aus einer Sequenz von kurzen, leisen Pulsen im 40-Hertz-Rhythmus bestehen und sich wie das Schnurren einer Katze anhören. Wir haben wieder andere Laute wie diesen hier, der mit einer sehr hohen Intensität beginnt und innerhalb kurzer Zeit abfällt und sich wie das Kläffen eines Hundes anhört. Wir haben Laute wie diesen hier, der aus einer sehr niedrigen Grundfrequenz und zahlreichen Obertönen besteht und einem menschlichen Vokal gleicht im Klang. Und all diese verschiedenen Lautäußerungen, wie gesagt, können von den Tieren produziert werden, ohne dass sie diese Laute jemals gehört haben. Und nicht nur die Lautform ist in einem hohen Grad genetisch determiniert, sondern auch die Bedeutungszuordnung ist in erheblichem Umfang genetisch eingeschränkt. Hier ein besonders krasses Beispiel. Dieser Laut, der sich wie ein kurzer Pfiff anhört, ist ein Laut, der von erwachsenen Tieren beim Auftauchen von Raubvögeln am Himmel geäußert wird. Das ist ein Adler-Alarmruf. Der gleiche Ruf wird auch von Jungtieren geäußert, die noch niemals vorher einen Adler gesehen haben. Beim ersten Auftauchen des Adlers wird dieser Laut geäußert. Und umgekehrt, wenn wir diesen Laut über Lautsprecher Tieren vorspielen, Kasper-Hauser-Tieren, die diesen Laut noch nie gehört haben, dann sieht man, dass diese Tiere blitzschnell in die nächste Deckung eine Fluchtreaktion zeigen. Das ist natürlich eine völlig andere Situation als bei der Sprache, wo wir die Wörter einzeln in ihrer Bedeutung lernen müssen. Kein Mensch weiß angeborenermaßen, was das Wort Adler bedeutet. Und aus der Tatsache, dass bei der Sprache die Zuordnung zwischen der Lautäußerung und dem bezeichneten Objekt ja völlig willkürlich ist, haben wir auch die Situation, dass bei der Sprache ein und dasselbe Objekt mit sehr unterschiedlichen Bezeichnungen belegt wird. Also das, was wir Adler nennen, das nennt ein Engländer eben Igel und ein Italiener Aquila und ein Japaner Washi und ein Franzos Aigle und so weiter. Während Totenkopfaffen, ganz gleich, ob sie aus Brasilien sind oder aus Peru sind oder Guyana sind oder aus Costa Rica, alle diesen einen Typ verwenden. Noch auf einen zweiten Unterschied zwischen Affenlaute und menschlicher Sprache möchte ich Sie hinweisen. Und das ist die Art, wie Lautäußerungsfolgen organisiert sind. Folgen von Affenlauten bestehen im Wesentlichen aus Wiederholungen ein und desselben Lauttyps. Da liegt also die gesamte Information in diesem einen Lauttyp. Und die Wiederholung dient dazu, dient der Redundanz, also der Sicherheit, dass die Nachricht auch wirklich beim Adressaten ankommt. Beim Sprechen wissen wir, dass bei Sätzen sehr unterschiedliche Wörter aneinandergereiht sind, die einander ergänzen, modifizieren in der Bedeutung. Das heißt also, Affenlautsequenzen haben im Unterschied zur Sprache keine Syntax und keine Grammatik. Nun, im Folgenden möchte ich mit Ihnen zwei Fragen nachgehen. Zum einen der Frage, wann ist im Laufe der menschlichen Stammesgeschichte aus den Affenlauten haben sich Menschenwörter entwickelt, also die menschliche Sprache entstanden. Und die zweite Frage, über welche Zwischenstufen hat diese Entwicklung stattgefunden? Fangen wir mit dem Alter der Sprache an. Aus der Tatsache, dass keine der uns am nächsten stehenden Tierarten, also weder Schimpanse noch Bonobo noch Gorilla noch Orang-Utan, ein Sprachsystem entwickelt haben, können wir schließen, dass die Sprache erst nach der Aufzweigung der Entwicklungslinien, die zu den heutigen Menschenaffen einerseits und zu den heutigen Menschen andererseits geführt haben, entstanden ist. Diese Aufzweigung, oder genauer gesagt die zwischen Schimpansen und Bonobos einerseits und zwischen Menschen, jetzt Menschen andererseits, hat nach neuesten molekularbiologischen Untersuchungen vor ungefähr 5 Millionen Jahren stattgefunden, sodass wir daraus schließen können, dass das Alter der Sprache jünger ist als 5 Millionen Jahre. Das andere verlässliche Eckdatum, das wir haben, das ist das Auftreten von Schrift. Schrift setzt Sprache voraus. Die älteste Schrift, die der Sumerer, ist ungefähr 5000 Jahre alt. Also können wir sagen, Sprache ist mit Sicherheit älter als 5000 Jahre, jünger als 5 Millionen Jahre. Das ist zugegebenermaßen ein sehr, sehr großer Entstehungszeitraum. Deshalb möchte ich im Folgenden versuchen, ihn etwas näher einzugrenzen. Wir haben für diese Eingrenzung im Wesentlichen drei Quellen. Das eine ist, dass wir uns die Entwicklung des Vokaltraktes im Laufe der hominiden Stammesgeschichte anschauen, also die Entwicklung des Sprechapparates bzw. dessen, was vom Sprechapparat fossil noch fassbar ist. Die zweite Quelle wäre, dass wir uns die Entwicklung des Gehirns anschauen, als des Organs, das die Sprache kontrolliert. Und die dritte Quelle wäre die kulturelle Entwicklung, dass wir uns also fragen, welche kulturellen Leistungen sind so hoch anzusetzen, dass wir davon ausgehen, dass Sprache für das Zustandekommen dieser Leistung vorhanden gewesen sein musste. Fangen wir mit dem Vokaltrakt an. Hier sehen Sie auf der linken Seite einen Sagittalschnitt durch einen menschlichen Schädel eines Jetztmenschen und hier auf der rechten Seite eines Schimpansen. Wenn wir die Vokaltrakte miteinander vergleichen, dann sehen wir zwei wesentliche Unterschiede. Das eine ist, dass die Schimpansen hier eine sehr ausgeprägte Prognathie, also eine Schnauzenbildung aufweisen, die beim Menschen fehlt. Und das zweite ist, dass beim Menschen die Stimmritze, hier mit G bezeichnet für Glottis, sehr viel tiefer im Hals liegt als beim Schimpansen. Beim Schimpansen liegt die Stimmritze ungefähr auf der Höhe des Zungenbeins, hier mit H bezeichnet für Hyoidknorpel. Während beim Menschen sehen Sie, dass die Stimmritze sehr viel tiefer liegt als das Zungenbein. Außerdem sehen Sie, dass beim Menschen der Kehlkopfdeckel, hier mit E bezeichnet für Epiglottis, sehr viel tiefer liegt als der weiche Gaumen, also weit weg ist hier vom weichen Gaumen, während bei den Schimpansen der Kehlkopfdeckel bis an den weichen Gaumen, hier mit V bezeichnet für Velum, heranreicht. Also Menschen haben einen sehr viel tiefer sitzenden Kehlkopf. Die Konsequenz davon ist, dass bei Zungenbewegungen der Querschnitt des Vokaltraktes sowohl hier im pharyngealen Bereich wie hier oben im oralen Bereich verändert werden kann. Also der menschliche Vokaltrakt besteht im Wesentlichen aus zwei Abschnitten, einem vertikalen Abschnitt zwischen Stimmritze und Gaumensegel und einem horizontalen Abschnitt zwischen Gaumensegel und Lippen. Und wie gesagt, durch Zungenbewegungen können beide Teile des Vokaltraktes weitgehend unabhängig voneinander im Querschnitt verändert werden. Dadurch werden die Resonanzfrequenzen verändert und durch die Veränderung der Resonanzfrequenzen erzeugen wir die verschiedenen Vokale. Schauen wir uns die Situation beim Schimpansen an. Dadurch, dass der Kehlkopf so hoch sitzt, haben wir keinen richtigen pharyngealen Teil des Vokaltraktes, der durch Zungenbewegung verändert werden kann im Querschnitt, sondern es ist eben nur hier dieser horizontale Teil, in dem durch die Zungenbewegung die Resonanzfrequenzen verändert werden kann. Das bedeutet, dass auch der Umfang der unterschiedlichen Resonanzfrequenzen, die vom Schimpansen-Vokaltrakt gebildet werden können, sehr viel geringer ist als beim Menschen. Und die Konsequenz ist, dass eben nur sehr viel weniger Vokale möglich sind. Ich habe das in der nächsten Abbildung noch einmal grafisch dargestellt. Hier ist in der Abszisse die unterste Resonanzfrequenz des Vokaltraktes abgetragen, also hier als F1 bezeichnet für erste Formante. In der Ordinate ist die zweitunterste Resonanzfrequenz des Vokaltraktes abgetragen, hier als F2 bezeichnet für zweite Formante. Nun, der Vokal des Jetzt-Menschen, der den niedrigsten Wert von F1, also der ersten Formante und der zweiten Formante aufweist, ist der Vokal U mit einem F1-Wert von ungefähr 200 Hertz und einem F2-Wert von ungefähr 600, 700 Hertz. Der Vokal, der die höchste zweite Formante aufweist, ist der Vokal I mit einer zweiten Formante von ungefähr 3000 Hertz. Die erste Formante ist ziemlich identisch mit der von U. Der Vokal, der den höchsten Wert für die erste Formante aufweist, ist der Vokal A mit einem Wert von knapp 1100 Hertz. Wenn man nun diese F1, F2 Werte von A, U, I miteinander verbindet, dann erhält man eine dreieckige Fläche, die man Vokaldreieck nennt und die die F1, F2 Werte praktisch sämtlicher Vokale, die der rezente Vokaltrakt in der Lage ist zu bilden, enthält. Wenn wir nun die Resonanzfrequenzen eines Schimpansen-Vokaltraktes anschauen, dann erhalten wir dieses Dreieck hier, das sehr viel kleiner ist als das menschliche Vokaldreieck. Das heißt also, mit dem Schimpansen-Vokaltrakt kann schon aufgrund von dessen Konfiguration kein U, kein A, kein I gebildet werden, sondern nur Vokale, die einander sehr viel ähnlicher sind in der Klangfarbe und im Bereich von O, Ö, Ü, Ä liegen. Dieser begrenzte Vokalumfang ist eine Konsequenz der hohen Position des Kehlkopfes. Deshalb interessiert natürlich nun, welche Position hatte der Kehlkopf bei den fossilen Hominiden? Nun ist es leider so, dass von den Weichteilen des Vokaltraktes und dem Kehlkopfskelett nichts mehr fossil erhalten ist. Das Einzige, was noch erhalten ist, das ist der harte Gaumen, die Schädelbasis und der Unterkiefer, aus dem eine Rekonstruktion des Vokaltraktes möglich ist. Hier sehen Sie links oben eine Aufsicht auf die Unterseite eines Schimpansenschädels und hier eine Seitenansicht. Wenn man nun versucht, das Schädelprofil auf der Unterseite zu erfassen, indem man hier bestimmte Messpunkte ausmisst, am vorderen Ende des Gaums, am hinteren Ende des Gaums, hier an bestimmten Punkten von Knochen, Naht, Kreuzung hier hinter bis zum Hinterhauptsloch, dann erhält man eine Linie, die hier dargestellt ist, die also, wie gesagt, den Verlauf, den Profilverlauf der Unterseite des Schädels wiedergibt. Hier ist das nochmal separat rausgezeichnet. Wenn wir die gleiche Messung am modernen menschlichen Schädel vornehmen, dann erhalten wir folgende Profillinie, wie sie hier zu sehen ist. Das heißt also hier, der Gaumen, der harte Gaumen ist sehr viel kürzer als beim Schimpansen und die Krümmung an der Schädelbasis ist sehr viel ausgeprägter als beim Schimpansen. Nun weiß man aus experimentellen Untersuchungen an Ratten, dass die Position des Kehlkopfes eine Beziehung zeigt zu der Art der Schädelkrümmung. Deshalb interessiert also nun die Schädelkrümmung von den fossilen Hominiden. Schauen wir uns die Schädelkrümmung von Australopithecus africanus, also einem potenziellen Vorfahren des Menschen, an. Sie sehen, dass hier der Verlauf ähnlich flach ist, wie wir das beim Schimpansen sehen. Und einen solchen flachen Verlauf finden wir auch noch beim Neandertaler und den natürlich dazwischenliegenden Formen, also den Homo erectus-Formen, die zwischen Neandertaler und Australopithecus liegen. Erst mit Homo sapiens praesapiens, also dem archaischen Homo sapiens, finden wir hier ein Profil der Schädelunterseite, das dem des Jetzt-Menschen entspricht. Daraus können wir schließen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit der Kehlkopf erst bei den archaischen Homo sapiens Formen vor ungefähr 300.000 Jahren eine Position eingenommen hat, die dem heutiger Menschen entspricht. Noch auf einen zweiten Unterschied möchte ich Sie hinweisen, einen Unterschied zwischen Schimpanse und modernem Menschen. Und das betrifft hier diese Zahnlücke zwischen dem zweiten oberen Schneidezahn und dem Eckzahn. Man nennt sie Diastema, die dient dazu, diesen mächtigen unteren Eckzahn aufzunehmen, wenn das Tier den Mund schließt. Aber natürlich, diese Zahnlücke schränkt auch den Umfang möglicher Phoneme stark ein. Sie können sich vorstellen, dass solche Phoneme wie die Frikative S, Sch, Tsch, Englisch TH und so weiter mit einer solchen Zahnlücke nicht möglich sind, weil die Luft eben entweicht, ohne dass das für diese Frikativlaute charakteristische Zischgeräusch entstehen kann. Also auch eine geschlossene Zahnreihe ist von Wichtigkeit für ein differenziertes Artikulationsvermögen. Diese geschlossene Zahnreihe tritt allerdings schon sehr viel früher als bei dem archaischen Homo sapiens auf, nämlich bei den Australopithecinen, sodass wir aus diesen Befunden schließen können, dass ein Vokaltrakt ähnlich dem des heutigen Menschen wahrscheinlich seit ungefähr 300.000 Jahren bestand. Schauen wir uns nun die Hirnentwicklung an. Auf diesem Diagramm sind die Hirnvolumina einer Reihe von fossilen Hominiden abgetragen. In der Abszisse ist die Zeit wiedergegeben, also hier links die Jetztzeit, hier die Zeit vor 3,5 Millionen Jahren und in der Ordinate das Hirnvolumen. Hier rechts unten durch die türkisen Dreiecke sind die Hirngrößen der Australopithecinen, genauer gesagt von Australopithecus afarensis und Australopithecus africanus, also zwei potenziellen Vorfahren des heutigen Menschen, dargestellt. Und Sie sehen, dass die Werte dieser Hirnvolumina, die zwischen 400 und 500 Kubikzentimeter liegen, noch in einem Bereich liegen, wie wir es auch bei heutigen Menschenaffen sehen. Erst mit Homo habilis und Homo rudolfensis, die hier als rote Dreiecke dargestellt sind, hebt sich das Hirnvolumen von dem, was wir bei Schimpansen sehen, ab, wenn auch nur minimal. Die Hirnvolumina liegen zwischen 509 und 752 Kubikzentimeter. Also das ist nur sehr geringfügig über dem, was heutige Menschenaffen zeigen. Bei den Folgearten, das wäre dann die Homo erectus-Formgruppe mit den frühen Formen Homo ergaster, dann Homo erectus im engeren Sinne und Homo heidelbergensis, die hier als blaue Quadrate dargestellt sind, sehen Sie, dass zunächst einmal keine dramatische Entwicklung im Hirnvolumen stattfindet über die ersten ungefähr 1 Million Jahre von den Homo erectus-Formen. Erst vor ungefähr 700.000 Jahren findet dann eine exponentielle Zunahme des Hirnvolumens statt auf Werte bis zu über 1200 Kubikzentimeter, und das liegt bereits innerhalb von 2 Standardabweichungen des heutigen Menschen. Die schwarzen Punkte beziehen sich auf den archaischen Homo sapiens, Homo sapiens presapiens. Sie sehen, dass auch noch unter dem archaischen Homo sapiens das Hirnvolumen zunimmt und den Wert, der für den heutigen Menschen charakteristisch ist, der Durchschnittswert liegt bei 1400 Kubikzentimeter, ungefähr vor 130.000 Jahren erreicht. Nun zum Windungsmuster. Hier links sehen Sie einen menschlichen Kortex der Jetztzeit von der Seite. Hier rechts einen Schimpansenkortex. Die Zahlen hier geben zytoarchitektonisch unterscheidbare Felder des Kortex an. Es ist so, dass die Zellanordnung und die Häufigkeit bestimmter Zelltypen, die ist nicht uniform im Kortex, sondern die zeigt regionale Unterschiede. Und diese regionalen Unterschiede kann man dann eben benutzen, hier verschiedene Felder voneinander abzugrenzen. Das ist also in diesem Fall eine Zytoarchitektur nach Brodmann, einem deutschen Neuroanatom der Jahrhundertwende. Das Gebiet, das uns nun besonders interessiert, ist die Aria 44 und 45. Das ist nämlich die sogenannte Broca-Aria oder motorisches Sprachzentrum. Und das zweite Gebiet, das uns interessiert, ist dieses hintere schraffierte Gebiet. Das ist die sogenannte Wernicke-Aria oder sensorische Sprachzentrum, bestehend hauptsächlich aus der Aria 40, 39 und 22. Schauen wir uns die Gebiete mal beim Schimpansen an. Dann sehen wir, dass auch der Schimpanse eine Aria 44 und 45 hat, also eine Broca-Aria nach der zytoarchitektonischen Definition, und dass hier eine Aria also 40, 39, 22 hat, also eine Wernicke-Aria nach der Zytoarchitektur. Der Unterschied hier im Windungsmuster ist der, dass beim Menschen eine ausgeprägte Furche, der sogenannte Sulcus frontalis inferior, die Broca-Aria abgrenzt von den darüberliegenden Hirngebieten, also 6, 9, 8, 46 und so weiter. Diese Querfurche fehlt beim Schimpansen. Sie sehen, dass beim Schimpansen die Aria 44, 45 kontinuierlich übergeht in die angrenzenden Felder. Und auch im hinteren Sprachgebiet finden wir einen charakteristischen Unterschied. Beim Menschen gibt es hier 2 Hirnwindungen. Eine Hirnwindung, die sich um das hintere Ende der Seitenfurche, das hier wäre die Seitenfurche, also eine Windung, die sich um das hintere Ende der Seitenfurche zieht, im Wesentlichen aus Aria 40 und 22 bestehend, und eine zweite Windung, der sogenannte Gyrus angularis, das vordere wäre der Gyrus supramarginalis, die sich hier um eine zweite Furche, den Sulcus temporalis superior, zieht. Beim Schimpansen sehen wir nur eine Windung hier, bevor dann der Sehkortex, die Aria 19, beginnt. Also wie gesagt, beim Menschen 2 Windungen, bevor der Sehkortex beginnt, beim Schimpansen nur eine. Nun, wie sieht die Situation bei den fossilen Hominiden aus? Dadurch, dass ein Teil der Furchen, insbesondere die größeren Furchen, die werden von Blutgefäßen, also Blutgefäße folgen dem Verlauf dieser Furchen, und diese Blutgefäße hinterlassen auf der Innenseite der Kalotte Abdrücke, die es dann ermöglichen, aus auch fossilen Schädeln das Windungsmuster zumindest teilweise zu rekonstruieren. Und bei dieser Rekonstruktion zeigt sich, dass bei den Australopithecinen diese Furche, also der Sulcus frontalis inferior, fehlt, also die Abgrenzung der Broca-Aria zu den angrenzenden Gebieten. Und bei den Australopithecinen finden wir auch, wie beim Schimpansen, nur eine Windung im Wernicke-Aria-Bereich und nicht 2 Windungen. Erst mit Homo habilis und Homo rudolfensis tritt hier diese charakteristische Grenzfurche zur Brugger Arie auf. Und auch erst bei diesen Formen finden wir zum ersten Mal eine Andeutung von zwei Hirnwindungen statt einer Windung. Nun, die Tatsache, dass wir bei Homo habilis und Homo rudolfensis im Windungsmuster also eine Ähnlichkeit zum jetzigen Menschen finden und die Tatsache, dass bei den frühen Homo sapiens Formen ein Hirnvolumen erreicht ist, das dem heutiger Menschen entspricht, das heißt noch nicht zwangsläufig, dass eine dieser beiden Formen Sprache hatte. De facto kennen wir zurzeit kein einziges Merkmal, anhand dessen wir einem Gehirn ansehen können, ob es sprachfähig ist oder nicht. Weder die absolute Größe des Gehirns ist ein brauchbares Kriterium, so gibt es sogenannte mikrozephale Menschen mit einem Hirngewicht oder einem Hirnvolumen von nur 700 Kubikzentimeter, also das heißt einer Größe, wie wir sie auch bei Gorillas finden, und die trotzdem sprechen können, wenn auch nicht sehr eloquent, aber doch immerhin sich verständlich machen können. Und auf der anderen Seite gibt es Tierarten, die ein deutlich größeres Gehirn haben, absolute Volumen größer ist als das des Menschen, und die kein Sprachsystem entwickelt haben, wie zum Beispiel der Elefant oder die Wale. Auch das relative Hirngewicht ist kein brauchbares Kriterium für die Entscheidung, ob ein Gehirn sprachfähig ist oder nicht. So gibt es eine ganze Reihe von Affenarten, bei denen das Verhältnis aus Hirngewicht zu Körpergewicht höher ist als beim Menschen. Dazu gehört zum Beispiel der Kapuzineraffe oder auch der eingangs erwähnte Totenkopfaffe. Auch zytoarchitektonisch identifizierbare Broca-Felder, also 44-45 oder Wernicke-Felder 40-39, sind kein Kriterium für die Existenz von Sprache. Das sehen wir ja hier am Schimpansen, der diese Felder besitzt und trotzdem kein Sprachsystem entwickelt hat. Und auch die Hemisphärenasymmetrie ist kein geeignetes Kriterium. Einige Autoren haben aus der Tatsache, dass hier ein bestimmter Bereich der Wernicke-Arie, das sogenannte Planum temporale, das ist hier ein Abschnitt, der in der Tiefe der Seitenfurche ist, der ist bei den meisten Menschen links größer als rechts. Und weil auch bei den meisten Menschen die Sprache links repräsentiert ist und nicht rechts und eben, wie gesagt, dieser Größenunterschied in einem Sprachareal liegt, haben diese Autoren geschlossen, dass möglicherweise ein Zusammenhang besteht zwischen dieser Hemisphärenasymmetrie im Planum temporale und der Sprachfähigkeit. Wir wissen heute, dass auch 71% aller Schimpansen links ein größeres Planum temporale aufweisen als rechts. Bei Menschen sind es 72%. Also die Ähnlichkeit ist so groß, dass man eben auch aus dieser Hemisphärenasymmetrie nicht einen Rückschluss machen kann über die Sprachfähigkeit. Zusammenfassend könnten wir jetzt zur Hirnentwicklung noch sagen, es ist also so, die Schlussfolgerungen aus der Hirnmorphologie müssen sehr allgemein bleiben. Wir können lediglich sagen, je ähnlicher ein Gehirn dem rezenten Menschen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sprachfähig ist. Ein Gehirn, das in der Größe und im Windungsmuster dem heutigen Menschen entspricht, finden wir seit ungefähr 130.000 Jahren. Während ein Gehirn, das sich zumindest etwas von dem absetzt in Größe und Windungsmuster, was wir bei Menschenaffen sehen, das tritt bereits vor 2 Millionen Jahren auf, eben bei Homo habilis und Homo rudolfensis. Nun zur kulturellen Entwicklung. Für die Australopithecinen, ich habe hier wiederum Australopithecus afarensis und Australopithecus africanus als potenzielle Vorfahren angeführt. Für diese Arten gibt es keinen Hinweis, dass sie Kulturleistungen erbrachten, die über das hinausgehen, was wir bei heutigen Schimpansen sehen. Erst mit Homo habilis und Homo rudolfensis wird ein Schritt darüber hinaus getan in Form der Steinwerkzeugherstellung. Es ist zwar so, dass auch Schimpansen Steine als Werkzeuge benutzen, aber sie benutzen die Steine so, wie sie sie finden, also bearbeiten sie nicht. Verwenden sie zum Beispiel zum Öffnen besonders harter Nüsse. Schimpansen kennen auch Werkzeugverarbeitung, aber nicht von so schwer zu bearbeitenden Materialien mit Steinen, sondern von zum Beispiel Holz. Sie alle kennen die bekannten Termitenangeln, bei denen die Tiere sich einen Zweig abreißen, die Blätter abstreifen, die Seitenzweige entfernen, dann diesen Zweig in eine Öffnung des Termitenbaus einführen, wo sich dann die Termiten festbeißen, dann ziehen sie den Zweig raus und dann werden die Termiten mit dem Mund abgenommen. Ein anderes hergestelltes Werkzeug wäre ein durch Zerkauen von Blättern hergestellter Schwamm, also ein faseriger Brei, der da entsteht durch das Zerkauen und den die Tiere dann verwenden, um Wasser, das in Kohlen ist, die schwer zugänglich sind, mit dem Mund dann aufzusaugen mit dem Schwamm und sich dann in den Mund zu träufeln. Schimpansen kennen sogar Werkzeugherstellung mit Hilfe von Werkzeugen. So hat man bei einer westafrikanischen Population von Schimpansen vor einigen Jahren gefunden, dass diese Tiere zunächst einmal, wenn sie auf Termitenjagd gehen, einen etwas kräftigeren Stock nehmen, um diese harte Schale des Termitenbaus durchstoßen zu können. Weil aber die Termiten sich an diesem kompakten Ende nicht festbeißen können, ziehen sie dann den Stock raus neben einen Stein, klopfen das Ende faserig und stecken den Stock wieder rein. An dem faserigen Ende können sich Termiten festbeißen, werden herausgezogen und verspeist. Also der erste Schritt, der über das hinausgeht, was wir bei Schimpansen sehen, wäre eben Werkzeugherstellung, die bei Homo habilis und Homo rudolfensis natürlich noch sehr einfacher Art ist. Das sind noch keine standardisierten Werkzeuge, sondern eben einfach wird ein Stück von einem Stein abgeschlagen und die entstehende Kante dann für Schneid- und Schabarbeiten verwendet. Standardisierte Werkzeuge kommen erst dann unter Homo erectus auf, also das wäre dann die sogenannte Acheulean-Kultur. Bekannt ist Ihnen natürlich allen der Faustkeil, also das ist ein Instrument, was auf der einen Seite abgerundet ist, auf der anderen Seite spitz zuläuft, zweischneidig ist, symmetrisch ist, also wirklich eine standardisierte Form hat. Weitere Errungenschaften von Homo erectus ist die Erfindung von Speeren, also Fernwaffen, und der kontrollierte Feuergebrauch, wobei noch unklar ist, ob Homo erectus selbst in der Lage war, Feuer herzustellen oder nur ein etwa durch Blitzschlag entstandenes Feuer dann so zu erhalten, dass damit umgegangen werden konnte. Also Faktum ist, dass Homo erectus Feuer bereits für die Nahrungszubereitung einsetzte. Unter den archaischen Homo sapiens-Formen findet dann eine weitere, wenn auch nicht sehr beeindruckende Entwicklung der Steinwerkzeugverarbeitung statt. Der nächste ganz beeindruckende Schritt über das hinaus, was die bisherigen Hominiden zeigen, findet sich dann erst vor 50.000 Jahren bei Homo sapiens, also dem rezenten Menschen, in Form der Besiedlung von Australien. Australien hing damals nicht mehr mit dem asiatischen Kontinent zusammen, sondern bildete zusammen mit Tasmanien und Neuguinea einen eigenen Kontinent, die Geologen nennen ihn Sahul. Aus der Tatsache, dass vor 50.000 Jahren Australien bereits besiedelt wurde, kann man also schließen, dass die damaligen Menschen schon in der Lage waren, hochseetaugliche Boote zu bauen und zu navigieren. Fassen wir das bisher Gesagte zusammen. für die Australopithecinen. Und auf diesem Bild ist eine Rekonstruktion von Australopithecus afarensis gezeigt aus dem Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Für die Australopithecinen haben wir keine Hinweise, dass sie in Merkmalen, die für die Sprachfähigkeit von Bedeutung sind, über dem, was wir bei heutigen Menschenaffen sehen, darüber hinaus entwickelt waren, wenn wir von dieser Ausnahme der geschlossenen Zahnreihen absehen. Also Australopithecinen, das Gehirn liegt nicht, Hirnvolumen liegt nicht über dem, was wir bei heutigen Schimpansen sehen. Das Windungsmuster ist nicht anders. Von den kulturellen Leistungen finden wir nichts, was darüber hinausgeht. Und die Modulationsfähigkeit des Vokaltraktes scheint ebenfalls nur mit den heutigen Menschenaffen vergleichbar gewesen zu sein, sodass wir daraus schließen können, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die Australopithecinen keine Sprache hatten. Auf die Australopithecinen folgte dann Homo rudolfensis und Homo habilis. Hier eine Rekonstruktion von Homo rudolfensis, wiederum aus dem Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Homo rudolfensis weist ein Hirnvolumen auf, das über dem heutigen Menschenaffen ist. Im Windungsmuster nähert er sich bereits dem heutigen Menschen an. Wir haben gesehen, von den Artefakten, also den Steinwerkzeugen, zeigt er mehr, als wir bei den heutigen Menschenaffen finden. Was den Vokaltrakt allerdings betrifft, sieht er noch sehr ähnlich dem von Australopithecinen aus. Ob Homo habilis oder rudolfensis schon eine einfache Sprache hatten, darüber lässt sich streiten. Tatsache ist, dass er zumindest in einigen Merkmalen, die für die Sprachproduktion von Relevanz sind, sich von den heutigen Menschenaffen absetzt in Richtung Mensch. Auf Homo habilis und Homo rudolfensis folgt dann die Homo erectus Formgruppe. Hier eine Rekonstruktion von Homo erectus. Homo erectus weist bereits so beeindruckende kulturelle Leistungen auf, wie den vorhin erwähnten kontrollierten Feuergebrauch, die Erfindung von Speeren, die Herstellung standardisierter Steinwerkzeuge, sodass zusammen mit dem Faktum, dass insbesondere in der Spätzeit von Homo erectus, wo wir schon Hirnvolumina finden, die weit über dem, was wir bei heutigen Menschenaffen sehen, liegen, die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Homo erectus bereits eine einfache Sprache, eine Protosprache besaß. Da der Vokaltrakt, also die Position des Kehlkopfes, noch eher dem von Australopithecinen entsprach als dem rezenter Menschen, war die Sprache mit Sicherheit, hatte nicht den Differenzierungsgrad heutiger Sprachen. Auf Homo erectus folgt dann Homo sapiens. Und da hatte ich ja schon erwähnt, da erreichen wir also spätestens vor 50.000 Jahren ein hohe kulturelle Leistung, dass es für mich kein Zweifel mehr ist, dass zu der damaligen Zeit bereits eine differenzierte Sprache bestand. Wir wissen auch, dass eben vor 50.000 Jahren das Hirnvolumen dem des heutigen Menschen entsprach, das Windungsmuster dem des heutigen Menschen entsprach, der Vokaltrakt mit hoher Wahrscheinlichkeit dem des heutigen Menschen entsprach. Also da können wir ausgehen, dass zumindest zu dem Zeitpunkt eine differenzierte Sprache existierte. Nun zum Abschluss möchte ich noch einige Worte sagen über die Zwischenstufen, über die die Entwicklung von den Affenlauten zur Sprache stattgefunden hat. Für die Rekonstruktion dieser Zwischenstufen haben wir im Wesentlichen vier Quellen. Das ist zum einen, können wir uns die Sprachentwicklung heutiger Kleinkinder anschauen. Zum Zweiten können wir uns anschauen, wie sehen sogenannte Pidgin-Sprachen aus. Das ist ein relativ junger Zeit neu entstandene Sprachen durch das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Sprachgemeinschaften, ohne dass ein formaler Sprachunterricht stattfindet. Die dritte Quelle wäre, dass wir uns anschauen, was charakterisiert die Sprachen von Gesellschaften, die noch auf dem Jäger- und Sammlerstadium, also der niedrigsten Kulturstufe, stehen. Und die vierte Quelle wäre, dass wir uns anschauen, wie Schimpansen, denen man ja bekanntlich Zeichen der taubstummen Sprache beibringen kann, wie die mit diesen Zeichen umgehen. Wenn man die Hinweise aus diesen Quellen zusammennimmt, dann ergibt sich folgendes Bild. Am Anfang stand eine Phase, die ich hier als präverbale Phase bezeichnet habe und die dem Stadium entspricht, das wir bei heutigen Affen und Menschenaffen vorfinden, also am Stadium, das charakterisiert ist dadurch, dass die Lautform und die Bedeutung stark genetisch determiniert ist. Der erste Schritt in Richtung auf den Menschen bestand darin, dass eine differenzierte Willkürkontrolle über den Stimmapparat entwickelt wurde. Eine solche differenzierte Willkürkontrolle über den Stimmapparat fehlt den heutigen Primaten. Sie ist aber natürlich Voraussetzung dafür, dass ich zum Beispiel ein gehörtes Wort imitieren kann, also überhaupt vokalmotorisches Lernen zeige. Ich gehe davon aus, dass die ersten Wörter onomatopoetischen Charakter hatten, also lautmalerischen Charakter, weil nur so erklärbar ist, dass erste Wörter überhaupt verstanden wurden von Gruppengenossen. Also nur wenn die Lautäußerung bestimmte Eigenschaften des Dargestellten abbildet, kann ich eine Ahnung bekommen von dem, was mit dem Laut gemeint ist. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass im lautlichen Bereich die Entwicklung ähnlich stattfand wie bei der Schrift. Bei der Schrift haben wir ja auch am Anfang Piktogramme, also Bildzeichen, die erst im Laufe der Zeit dann zunehmend abstrakter werden und dadurch in Silbenzeichen und in Buchstaben übergehen. Und was im visuellen Bereich die Piktogramme, die Bildzeichen sind, das wäre eben im Lautlichen die onomatopoetischen Lautäußerungen. Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel die ersten Wörter Imitationen von Tierstimmen waren, um Jagdwild anzulocken, um es dann zu erlegen, wie das ja auch heute noch bei vielen Jäger- und Sammlergesellschaften in Südamerika, in Südafrika, in Guinea praktiziert wird. Also dieses Imitieren von Tierstimmen, um Beute anzulocken und dann zu erlegen. Die ersten Lautäußerungen waren ganzheitliche Lautäußerungen, also noch nicht phonematisierte Lautäußerungen, sondern ähnlich wie die Affenlaute ganzheitliche Lautgestalten und war natürlich zunächst nicht standardisiert, zeigten eine interindividuelle Variation. Ich gehe davon aus, dass die meisten frühen Wörter nicht rein vokaler Art waren, sondern von Gesten oder mimischen Bewegungsweisen pantomimischer Art begleitet waren, so wie wir ja auch, wenn wir in ein fremdes Land fahren, dessen Sprache wir nicht beherrschen, wenn wir uns verständlich machen wollen, dann setzen wir alle unsere Ausdrucksmöglichkeiten ein und nicht nur die Vokalen. Am Anfang war natürlich das Lexikon noch klein, also umfasste einen geringen Wortschatz, von dem wir ausgehen können, dass er wie bei den Kleinkindern in Ein- und Zwei-Wortsätzen ohne Syntax, ohne Grammatik geäußert wurde. Der nächste Schritt, den bezeichne ich hier als den Übergang zu einer Phase der Lautstandardisierung. Das heißt, ich gehe davon aus, dass in dieser Phase es zu einer Annäherung der Lautäußerung der verschiedenen Individuen einer Gemeinschaft kommt. Also wenn meinetwegen ein Individuum zunächst für einen Hahn Kikeriki sagt und der zweite Kokadudeldu und der dritte Kokoriko, dann wird eben im Laufe der Zeit eine Annäherung stattfinden in der Bezeichnung eines bestimmten Objektes. Als Folge dieser Lautstandardisierung tritt eine Phonematisierung auf, also eine Zerlegung der Wörter in sozusagen standardisierte Elemente, die am Anfang sicher Silben waren, dann Phoneme. Diese Phonematisierung hat den Vorteil, dass man auf diese Weise das Lexikon sehr stark vergrößern kann, ohne dass die Dekodierbarkeit darunter leidet. Das ist ja das Problem etwa bei der chinesischen Schrift, wo sie für jeden neuen Begriff ein neues Zeichen haben. Da kommt man eben sehr schnell an einen Punkt, wo es Probleme macht, noch diese vielen Zeichen auseinanderzuhalten. Bei der Phonematisierung, wie natürlich auch dann bei der Silbenschrift oder Buchstabenschrift, haben wir eine begrenzte Anzahl von Elementen, wo dann nur durch Neukombination immer neue Wörter gebildet werden können. Es kommt also im Zusammenhang mit der Phonematisierung zu einer Vergrößerung des Lexikons, die dazu führte, dass dann aus den Eins- und Zwei-Wortsätzen Mehrwortsätze wurden, sicher am Anfang noch ohne Syntax und ohne Grammatik, also eine Aneinanderreihung ohne Regel, und die beschränkt waren, diese Aussagen auf konkrete Sachverhalte, wie wir das ja auch bei Kleinkindern finden. Ein kleines Kind hat extreme Probleme, etwa das Wort Ich zu verstehen, weil Ich meint mich, wenn ich sage, und meint jemand anders, wenn jemand anders das sagt. Deshalb verwendet ein Kind, wenn es von sich spricht, natürlich nicht das Wort Ich, sondern seinen eigenen Namen, um den konkreten Zusammenhang herzustellen. Die Phase der Lautstandardisierung ging dann über in eine Phase, die ich als Phase der Satzdifferenzierung bezeichnet habe, in der nun eben syntaktische Regeln und grammatikalische Regeln hinzukommen. Die führen zu einer sehr differenzierten, der Möglichkeit, sehr differenzierte Aussagen zu machen. Eine Differenzierung, die nicht zwangsläufig von einer starken Aufblähung des Lexikons gefolgt ist. Also wenn wir bei der Grammatik etwa Deklinationen, Konjugationen dran denken, Endungen, die man dranhängt, Präfixe, die man davor hängt, dann kann man die Bedeutung verändern, ohne dass jedes Mal ein neues Wort erfunden werden muss. Und mit dieser sehr viel differenzierteren Ausdrucksmöglichkeit erübrigt sich zunehmend die sprechbegleitende Gestik und Mimik, während also am Anfang die Sprache wahrscheinlich ein bimodales Kommunikationssystem war, also visuell und akustisch, geht das zunehmend dann in eine lautliche Kommunikation über. Und es kommen dann eben auch abstrakte Begriffe hinzu und werden Aussagen über die gegenwärtige Situation in die Zukunft und in die Vergangenheit möglich. Ja, die Frage, zu welchem Zeitpunkt innerhalb der Hominidenentwicklung welches dieser Stadien bestand, darüber können wir natürlich nur spekulieren. Wir können jedoch davon ausgehen, dass die Entwicklung von der präverbalen Phase bis zur Phase der Satzdifferenzierung mehrere hunderttausend Jahre umfasste. Danke.